Guten Morgen. Mein heutiges Predigtthema ist Gebet. Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel werden wir immer wieder zum Gebet aufgefordert. Wir erfahren, dass Menschen in unterschiedlichsten Situationen zu Gott gebetet und Hilfe erfahren haben. Wir lesen auch von Menschen, die lange auf eine Gebetserhörung warten mussten, von ihrem verzweifelten Flehen zu Gott. Und wir lesen von unglaublichen Versprechen, dass Gott unsere Gebete hört und sie erhört. Gebet ist wohl das Schönste und auch das Schwerste, was wir tun können. Das Schönste, weil wir als Kinder Gottes das Anrecht haben, mit Gott, unserem himmlischen Vater, zu reden. Wir dürfen vor den Thron der Gnade treten, wenn wir an Jesus Christus als Erlöser und Herr glauben. Was für ein Privileg. Aber warum fällt uns dann das Beten so schwer? Ein paar mögliche Antworten. Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht. Unser Gebet wurde nicht erhört. Weil wir es alleine bewältigen wollen und keine Hilfe brauchen. Weil wir schon zu stolz sind, um Hilfe zu bitten. Ach, mein Problem ist zu klein. Damit kann ich Gott nicht belästigen. Weil ich denke, dass ich Gott nicht wichtig genug bin, dass er sich um meine Anliegen kümmern wird. Weil ich zwar die Vergebung in Jesus Christus in Anspruch nehme, aber ihn nicht Herr meines Lebens sein lassen will, der mir sagen darf, was ich zu tun oder zu lassen habe. Weil mir die Antwort nicht gefallen könnte, er könnte mich vielleicht auf Sünde ansprechen. Oder weil ich den souveränen Gott anerkennen muss und bereit sein muss, mich unter seine Hand zu demütigen. Was immer es ist, lasst uns hören, was die Bibel zu sagen hat zum Gebet. Die Bibel nennt uns einige Voraussetzungen für das Gebet. Und die erste Voraussetzung ist Aufrichtigkeit oder Ehrlichkeit. Ich muss nicht versuchen, Gott etwas vormachen zu wollen. Er weiß ganz genau, was in meinem Herzen und in meinem Leben vor sich geht. Aber er möchte, dass ich damit ehrlich vor ihn trete. In Sprüche 15, Vers 8 heißt es, der Herr verabscheut die Opfer der Gottlosen, aber er freut sich über die Gebete der aufrichtigen Menschen. Er freut sich darüber, wenn wir ehrlich sind. Die zweite Voraussetzung, Gerechtigkeit. Sprüche 15, Vers 29 sagt, der Herr ist den Gottlosen fern, aber er erhört die Gebete der Gerechten. Nun bin ich nicht aus mir selbst heraus gerecht, aber Gottes Kinder sind durch Christus gerecht gemacht worden. Christus hat uns den Mantel der Gerechtigkeit erworben durch seinen Tod und seine Auferstehung. Dritte Voraussetzung, Glauben. In Matthäus 17, Vers 20 und 21 lesen wir, ich, also Jesus, versichere euch, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Ich weiß nicht, an welche Berge ihr denkt, wenn ihr diesen Vers lest. Aber in meiner Bibellese von letzter Woche wurde deutlich, dass wir oft Berge von Sorgen oder Ängsten haben. Und wie sieht es denn damit aus? Halten wir uns an die Macht Gottes und sprechen in Jesu Vollmacht zu diesen Bergen, hebe dich hinweg und glauben, dass Gott es tut. Wir brauchen keinen großen Glauben, so wie ein Senfkorn, das genügt. Übrigens der kleinste Same, den es gibt. Wir brauchen keinen großen Glauben, aber wir brauchen den Glauben an einen großen Gott. Wir müssen glauben, dass Gott die Möglichkeit, die Ressourcen und die Bereitschaft hat, uns zu helfen. Und als letzte Voraussetzung, Gehorsam. In Sprüche 28, Vers 9 heißt es, die Gebete eines Menschen, der die Gesetze verachtet, werden ebenfalls verachtet. Wir können ehrlich vor Gott treten, denn er kennt uns durch und durch. Er ist bereit, Fehler und Verfehlungen zu vergeben, wenn wir sie bereuen und ihm bekennen. Aber er fordert auch Gehorsam, unseren Gehorsam. Gott wird mir die nächste Frage oder Bitte nicht erfüllen oder Antwort darauf geben, wenn ich seine bisherigen Antworten missachte. Psalm 69, Vers 14 wirft noch einen anderen Aspekt auf, denn dort steht, doch ich höre nicht auf, zu dir zu beten, denn ich hoffe darauf, dass du, Herr, mir diesmal gnädig bist. Gott, erhöre mich in deiner Gnade und antworte auf mein Gebet mit deiner Hilfe, denn auf dich ist Verlass. Wir haben das heute schon gesungen. Gott ist treu, auf ihn ist Verlass. Er hält seine Versprechen. Aber wie sieht denn meine Erwartungshaltung aus? Verlasse ich mich wirklich auf Gott oder ist Beten nur eine Art Notnagel? Naja, Beten kann ja nicht schaden, oder? Vertraue ich auf Gottes Hilfe? Warte ich auf Gottes Antwort und sein Eingreifen? Oder erwarte ich Instant-Lösungen? Manchmal erhalten wir die Antwort von Gott sofort. Manches Mal müssen wir warten, gegebenenfalls auch lange. Vielleicht werden wir manche Antworten auch erst im Himmel erfahren. Aber wie sieht diese Antwort aus? Gott erhört Gebete. Nicht alle, nicht sofort, nicht immer in der von uns gewünschten Form und manchmal mit einem Nein. Mir hilft hier das Bild der Ampel. Grün steht für freie Fahrt. Gottes Antwort ist ein Ja. Gelb steht für Warten. Es ist weder ein Ja noch ein Nein. Eher ein noch nicht oder nicht jetzt. Warum? Vielleicht, weil ich selbst oder eine andere Person involviert ist, aber noch nicht so weit bin. Vielleicht, weil ein unsichtbarer Kampf stattfindet, den wir nicht wahrnehmen. Von Daniel wird berichtet, dass er betete und Wochen später die Antwort vom Erzengel bekam. Und dieser teilte ihm dann mit, dass er aufgehalten wurde wegen eines Kampfes mit Satan. Und Rot steht für Nein, weil unser Gebet nicht dem Willen Gottes entspricht. Eine Möglichkeit. Gott hat uns in seinem Wort seinen Willen deutlich gemacht. Zum Beispiel in Johannes 6, Vers 29, dass wir an den glauben sollen, den er gesandt hat, also an Jesus Christus. 1. Thessalonicher 5, 18, was auch immer geschieht, sei dankbar. 1. Petrus 2, Vers 15, Gott will, dass ihr durch euer gutes Leben die zum Schweigen bringt, die euch in ihrer Unwissenheit beschuldigen. Und 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Nur um einige Beispiele zu nennen. Zweite Möglichkeit, warum Gott Nein sagt, weil das, worum wir gebeten haben, nicht gut für uns ist. Vertrauen wir Gott, dass er das Beste für uns will? Dass er uns ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche geben will? Das heißt nicht, dass wir Gott nicht unsere Wünsche sagen dürfen. Wir haben von Paulus in der Apostelgeschichte gehört. Er hatte den Wunsch, die römische Gemeinde zu besuchen, aber er überlässt es Gott, ob er diesen Wunsch erfüllen wird. Wir haben gesehen, dass Gott uns seinen Willen genannt hat. Seid dankbar, betet ohne Unterlass, dass alle Menschen gerettet werden. Aber es gibt auch Wünsche, wo Gott uns keine Zusage gegeben hat. Manchmal wissen wir nicht, ob es Gottes Willen entspricht oder nicht. Vielleicht werden wir im Nachhinein sehen, dass es gut war, dass Gott uns diesen oder jenen Wunsch nicht erfüllt hat. Wir sind auf den Heiligen Geist und seine Leitung angewiesen. Ob und inwiefern Gott auf Gebete reagiert, dazu gibt es in der Bibel sehr viele Verse. Jedoch kann man Gott nicht mit einem Wunschautomaten vergleichen, der einem alles gibt, worum man bittet. Dass Gebete dennoch gehört werden, Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Aber woher weiß ich, ob Gottes Antwort ein Ja, ein Noch nicht oder ein Nein ist? Das Gebet ist einfach ein ehrliches Gespräch mit Gott. Und dann müssen wir bedenken, dass zu einem Gespräch mindestens zwei Dinge gehören. Nämlich zwei Personen, also der Mensch und Gott, sowie das Reden und das Zuhören. Mit dem Reden haben wir in der Regel kein Problem. Wir bitten Gott um alles Mögliche, aber sind wir dann auch still, um seine Antwort zu hören? Nehmen wir uns die Zeit dafür? Im Englischen heißt es, after the prayer, stick around for the answer. Also nach dem Gebet, bleib da für die Antwort. Im Psalm 37, Vers 7a steht, sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Jesaja 30, Vers 15, denn so spricht der allmächtige Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Aber das wollt ihr nicht, setzt Gott hinzu. Jesaja 40, Vers 31 verspricht, doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Still werden vor Gott und hören, was er zu sagen hat. Sören Kierkegaard sagt dazu, beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, stille werden und stille sein und hören, bis der Betende Gott hört. Stille werden und stille sein und hören, bis der Betende Gott hört. Eine Warnung: Alles, was wir meinen, von Gott gehört zu haben in der Stille, müssen wir an der Bibel prüfen. Gott widerspricht seinem Wort nicht. Lasst mich noch etwas zu den Formen des Gebets sagen. Lobpreis, Anbetung, Dank, Bitte und Fürbitte können und sollen Bestandteil des Gebets sein. Ich habe bemerkt, dass es mir hilft, mit Lobpreis und Anbetung zu beginnen, anstatt mit meinen Bitten Gott gleich zu bestürmen. Es hilft mir, denn dadurch wird mir sehr bewusst, zu wem ich bete, von wem ich Hilfe erwarte. Außerdem macht es mich demütig, denn ich erkenne, dass alles von Gott abhängt, dass es Gnade ist, dass ich zu ihm kommen darf. Er ist der Schöpfer des Universums. Er hält die Welt in seinen Händen. Er ist der Herrscher. Und ich dagegen bin ein Mensch, sein Geschöpf. John F. Kennedy hatte auf seinem Schreibtisch eine Plakette stehen, auf der stand, Oh Gott, thy sea is so great and my boat is so small. Oh Gott, dein Meer ist so groß und mein Boot ist so klein. Diese Aussage hilft, die richtige Perspektive zu bewahren. Dann der Dank. Wie oft erhört Gott unser Gebet und hilft uns? Und wir? Geben wir ihm den gebührenden Dank? Philipper 4, Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Kolosser 4, Vers 2, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Wir dürfen und sollen mit allem zu Gott gehen und ihn bestürmen, aber vergessen wir das Danken nicht. Es zeigt, dass wir wahrgenommen haben, dass Gott eines unserer Gebete erhört hat. Außerdem bedeutet Dankbarkeit anzuerkennen, dass jemand etwas für mich getan hat, was ich selbst nicht tun konnte. Dankbarkeit drückt unsere Verwundbarkeit aus, unsere Abhängigkeit von anderen, so der Berater Fred Smith. Dankbarkeit bedeutet anzuerkennen, dass jemand etwas für mich getan hat, was ich nicht selbst tun konnte. In 2. Chronik, Kapitel 20, lesen wir die Geschichte von Josaphat, der sich einem riesigen Kriegsherr gegenübersteht. Sieht, Es heißt dann in Vers 22, und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Als sie anfingen mit Danken und Loben. Das Loben und Danken, ja, brachte Gottes Hilfe in Bewegung. Loben und Danken für Gottes Eingreifen, für seine Größe, seine Hilfe, dass ihm nichts zu groß und nichts zu klein ist. Ihn loben für seine Allmacht, seine Grenzenlosigkeit und nicht zuletzt dafür, dass er uns so sehr liebt, dass er uns seinen Sohn gesandt hat auf die Welt. Ich wünsche uns, dass Lob und Dank unseren Alltag bestimmen. Und dann die Bitte für unsere Anliegen, unsere Sorgen, unsere Nöte, unsere Ängste, aber auch für unsere Freuden. Wir dürfen Gott alles sagen, nichts ist zu klein oder scheinbar unbedeutend für ihn. Gott will unsere Gebete, weil er treu und wahrhaftig ist, weil er uns liebt, weil er unsere Not sieht, weil er uns gerne helfen möchte. Und als letztes die Fürbitte, die Anliegen für andere Menschen, die uns Gott aufs Herz legt. Corrie ten Boom schreibt, das Größte, was wir füreinander tun können, ist, dass wir füreinander beten. Epheser 3, Vers 17 ist mir hier ein Vorbild. Dort heißt es, und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Dies ist die Bitte um geistliches Wachstum für andere. Nicht nur um Gesundheit, um Bestehen einer Prüfung, um Bewahrung. Versteht mich nicht falsch. Das ist alles gut und wir dürfen Gott damit bestimmen. Aber Gott will eine enge Beziehung zu uns. Er will, dass wir ihn immer besser kennenlernen und immer mehr so werden, wie Christus ist. Und die Verbindung zwischen Fürbitte und Dank durften wir in der Campwoche und auch letzte Woche bei der Jugendfreizeit erleben. Mich hat es jedes Mal gefreut, wenn ich die Dankesanliegen am nächsten Tag gelesen habe, weil sie nämlich die Antworten auf die Fürbitte des vorherigen Tages waren. Danken wir für das, Gott hat das Gebet erhört, sofort der Dank dafür und neue Bitten. Nun kann man sich natürlich fragen, warum will Gott eigentlich, dass wir ihn bitten? Er weiß doch schon längst, was uns bewegt, wie es uns und den anderen geht. Aber er möchte, dass wir zu ihm kommen. Dabei verändert das Gebet Gott nicht, aber es ändert denjenigen, der betet. Von Sören Kierkegaard. Das Gebet verändert Gott nicht, aber es verändert denjenigen, der betet. Und der Theologe Albert Schweitzer hat gesagt, Gebete ändern nicht die Welt. Aber die Gebete ändern Menschen und Menschen ändern die Welt. Gebete ändern Menschen und Menschen verändern die Welt. Beten verändert in erster Linie denjenigen, der sie sagt, der sie spricht. Egal, ob es darum geht, Sorgen loszulassen, Trost zu empfangen oder Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Was aber, wenn mir die Worte zum Beten fehlen? Joyce Meyer schreibt dazu, manchmal fehlen einem die Worte. Da ist es gut, vorformulierte Gebete im Kopf zu haben, die einem helfen, den Fokus auf Gott zu richten. Jesus selbst hat in seinen Gebeten oft das Alte Testament zitiert. Das Vaterunser, der Psalm 23, wo Gott als guter Hirte beschrieben wird. Psalm 91, der davon spricht, dass wir unter Gottes Schutz stehen. Der aaronitische Segen aus 4. Mose 6, 24 bis 26 oder auch Epheser 1, Vers 2 bis 12, um nur einige zu nennen, sind eine große Hilfe. Auch das apostolische Glaubensbekenntnis oder Lieder, zum Beispiel von guten Mächten wunderbar geborgen, können uns helfen. Und neben vorformulierten Gebeten können wir auch den Heiligen Geist um Hilfe bitten, uns die rechten Worte und Gedanken zu schenken. Denn beten heißt ja nicht einfach das Herz ausschütten, sondern es heißt, mit seinem erfüllten oder auch leeren Herzen den Weg zu Gott finden und mit ihm reden. Beten heißt sich Gott anvertrauen. Beten ist Atemholen aus Gott. So drückt es Dietrich Bonhoeffer aus. Beten heißt mit seinem erfüllten oder auch leeren Herzen den Weg zu Gott finden und mit ihm reden. Gott möchte, dass wir beständig im Gebet bleiben. Epheser 6, Vers 18. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. In Judas 1, Vers 20b. Bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Beständig, ohne Unterlass. Sorry, aber wie soll das bitte schön im Alltag funktionieren? Ich muss doch schließlich auch noch arbeiten, oder? Oft denken wir beim Beten an eine bestimmte Haltung, die wir einnehmen. Zum Beispiel den Kopf senken, die Hände falten, manche auch knien. Alles okay. Es kommt aber nicht in erster Linie auf die äußere Haltung an, wie stehen, Hände erheben, knien oder dergleichen. In erster Linie kommt es darauf an, dass wir im Gespräch mit Gott sind, dass wir in seine Gegenwart treten. Denn Gebet ist eine Beziehung, keine Leistung. Ich kann zum Beispiel Situationen des Wartens nutzen. Da stehe ich an der Kasse in der Schlange. Oder das Auto fahren, um mit Gott zu sprechen. Vor ein paar Tagen wäre mir beinahe ein Fahrradfahrer ins Auto gefahren. Und hier hat Gott bewahrt. In letzter Minute konnten wir ausweichen. Kurz Danke sagen. Danke, Herr, für deine Bewahrung. Das bedeutet beständig im Gebet sein. Oder in einer unangenehmen oder schwierigen Situation am Arbeitsplatz kann ich kurz innehalten und Gott um Beistand bitten. Es geht um das Pflegen einer Beziehung und das Miteinbeziehen Gottes in mein Alltagsleben. Meine Fragen, Unsicherheiten, Freuden, Siege, Niederlagen, Zweifel und Kämpfe. So hat es Martin Bühlmann ausgedrückt. Mir immer wieder bewusst machen, dass Gott bei mir ist, so wie er es versprochen hat. Dabei geht es nicht um lange Gebete, um viele Worte, sondern um ein aufrichtiges Herz. Jesus sagt, plappert nicht wie die Heiden. Das gilt nicht nur für das persönliche Gebet, sondern auch für das Gebet in Gemeinschaft. Da hat vielleicht jemand aus der Gebetsgemeinschaft bereits für ein besonderes Anliegen gebetet. Dann kann ich ergänzend für dieses Anliegen beten oder für ein anderes. Ich brauche das Anliegen nicht x-mal im Gebet zu wiederholen. Gott hat gute Ohren. Er hat es auch schon beim ersten Mal verstanden. Einige Gedanken dazu von Bernhard Ott. Könnte es sein, dass ich nur darum so viel rede beim Beten, weil ich gar nicht will, dass Gott zu Wort kommt? Es könnte ja sein, dass er auf Themen zu sprechen kommt, die mir gar nicht behagen. Könnte es sein, dass in so vielen Gebetsgemeinschaften endlos fromm geredet wird, weil wir gar nicht wollen, dass Gott seine Meinung sagen kann? Er könnte unsere fromme Ruhe ja durcheinander bringen. Halten wir fest, nicht die Länge des Gebets, die Menge der Wörter, das ausgefeilte Formulieren, geistlich klingende Redewendungen oder die Häufigkeit macht das Gebet wirksam, sondern der Glaube eines gerechten Menschen. So sagt es uns Jakobus 5, 16b. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Noch eine kurze Anmerkung zum Sprachengebet. Spricht nichts dagegen, das auch im Gottesdienst zu tun. Aber wenn es im Gottesdienst geschieht, dann benötigen wir die Auslegung dazu. Denn alles soll zur Auferbauung der Gemeinde dienen, so sagt es uns 1. Korinther 14, 26. Also ohne Auslegung, bitte nur leise. Ich habe am Anfang gesagt, dass das Gebet das Schönste und zugleich das Schwerste für uns ist. Das Schönste, weil wir zu Gott, dem Allmächtigen, zu jeder Zeit kommen können. Seine Tür ist immer offen. Er hört uns gerne zu und möchte uns beschenken. In Römer 10, Vers 12 lesen wir, das gilt ohne Unterschied für Juden wie für alle anderen Menschen. Alle haben denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Und in Matthäus 21, Vers 22 lesen wir, wenn ihr glaubt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr im Gebet bittet. Missverstehen wir diesen Verse nicht. Es ist kein Freifahrtschein für unsere egoistischen Wünsche. Aber wer nicht glaubt, wer Gott nicht vertraut, dass er es nicht nur tun will, sondern auch tun wird, wer nicht bereit ist, auf die Antwort zu warten und bereit ist, dieser Antwort dann auch gehorsam zu sein, muss sich nicht wundern, wenn nichts geschieht. Ich möchte euch und mich selbst ermutigen, die Möglichkeit des Gebets, des Bestimmens von Gott zu nutzen, um dann zu erfahren, wie großzügig Gott ist, wie er unsere Gebete auf seine Weise, nicht meine, erfüllt. Denn beim Gebet erleben wir die große und intime Nähe Gottes. Dabei geht es nicht um Methoden, sondern um die wunderbare Beziehung und Begegnung mit Gott, so Richard Foster. Wir dürfen in Gottes Gegenwart treten. Lass uns diese Gegenwart genießen und in Fülle ausschöpfen. Amen. Lasst uns noch beten.